Gestern sagte ich zu zwei von unseren Brüdern, ich habe Angst, heute hier zu stehen. Und jetzt habe ich keine Angst. Weil Gottes Wort uns an ganz verschiedenen Stellen sagt, fürchte dich nicht. Und das Wunderbare ist, dass wir nicht aus uns reden müssen, sondern wir dürfen im Gebet zu Gott kommen und ihn einfach um sein Wort bitten. Und wir dürfen es annehmen, wir dürfen es weitergeben. Dafür bin ich Gott dankbar. Bevor wir zu dem Wort von heute kommen, möchte ich wirklich ganz bewusst dem Herrn danken für diese Tage, die er uns geschenkt hat, dass Gott uns auf ganz verschiedene Art und Weise wieder gesegnet hat, im Gebet, in der Gemeinschaft, in dem, dass ihr gekommen seid, dass Gott uns hier diesen Raum geschenkt hat, dass Gott wieder das Wetter wunderbar gelenkt hat. Und in allen kleinen und großen Dingen dürfen wir einfach staunen und erkennen, wie Gott alles in der Hand hat. Und zu ihm wollen wir hinaufschauen diese Stunde. Ich möchte auch an die Geschwister in der Küche ein ganz großes Dankeschön ausrichten, die zumindest zum Teil jetzt mich hören. Und wir sind sehr dankbar. Ich schätze es auch persönlich sehr, den Einsatz der Geschwister, die Urlaub genommen haben, die mehrere Tage oder vielleicht jeden Tag sich aufgeopfert haben. Und das Wunderbare ist, dass wir es für den Herrn und für seine Ehre und aus Liebe zueinander tun dürfen. Ich bin auch den Jugendlichen dankbar, auch von unserer Ortsgemeinde, dass sie sich eingesetzt haben. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, so wenig wie noch nie zu tun mit der Organisation und ich habe den Eindruck, dass Gott einfach an ganz verschiedenen Stellen wunderbar geholfen hat. Auch danke ich euch, alle Jugendlichen, die geholfen haben. Ich habe immer wieder einen Blick in die Küche geworfen, habe gemerkt, mit wie viel Freude ihr das gemacht habt, wie viel Freude die Mädchen die Tische abgeräumt und gedeckt haben. Und es gibt keinen Dienst, der zu klein ist, wenn wir ihn für den Herrn Jesus tun. Und Jesus hat uns verheißen, wenn wir sogar einen Becher mit kaltem Wasser in eines Jüngers Namen weitergeben, bleibt es nicht unbelohnt. Es gibt keinen größeren und besseren Vergelter als den Herrn. Ich möchte euch danken, alle Jugendlichen, die ihr gekommen seid, ein Fest, eine Zeit, jetzt auch während der Jugendbibeltage, ist nur schön und gesegnet, wenn Menschen da sind, die kommen, die sich öffnen für Gottes Wort und ich bin einfach dankbar dafür. Ich möchte an der Stelle auch etwas sagen, was ich empfinde, auch sagen zu müssen. Wir hatten ja am Mittwochabend diese Zeit, wo ihr gesungen habt und es waren unerwartet deutlich mehr schwarze junge Männer da. Die Gruppe hat sich schlagartig vergrößert und so bin ich auch dankbar, dass die Geschwister in der Küche kurzfristig bereit waren, das Essen bereitzustellen. Und ich möchte an der Stelle mich bei den Mädchen entschuldigen. Wir hätten euch da, denke ich, ein bisschen darauf vorbereiten sollen. Ich habe einfach gemerkt, wie sehr manchen oder einigen jungen Männern das wichtig war, mit euch ins Gespräch zu kommen oder sogar Handynummern auszutauschen, was auch immer. Ich hoffe, ihr wart da clever und habt da Distanz einfach bewahrt. Und ja, ich möchte einfach mich an der Stelle entschuldigen. Es wäre gut, ich hätte einfach vor ein paar Sätze gesagt. War mir jetzt aber auch nicht bewusst an der Stelle. Ich habe mich auch über den Mittwoch gefreut, über den Gesang, den Gott uns auch durch euch geschenkt hat. Und hoffentlich hat der Herr, ich bin überzeugt, der Herr hat euch da eine Freude zu diesem Dienst geschenkt. Und auch das ist eine Gabe von Gott, die ihr zu seiner Ehre einsetzen dürft. Ja, es ist die letzte Stunde und manchmal hatten wir unter uns so das im Gespräch, habe ich den Satz gehört, dass die erste Stunde die schwerste ist. Ich empfinde irgendwie, dass die letzte die schwerste ist, aber wir dürfen aufschauen auf Jesus Christus und so betet einfach für diese Stunde, dass das, was ich sage, euch einfach eine Hilfe sein kann. Und dass ihr gesegnet, ermutigt nach Hause fahrt, als wir dieses Lied gesungen haben, mein Vater im Himmel hat stets auf mich Acht, er steuert mein Schifflein bei Tag und bei Nacht. Ein wunderbarer Trost. Und als wir in diesen Tagen das Wort gehört haben, wo Jesus sagt in Johannes 14, es ist gut für euch, dass ich hingehe, dann dachte ich schon, das war Montag oder Dienstag, dachte ich schon an den Freitag. Und ich dachte, ich muss das euch sagen, es ist gut, dass heute der letzte Tag ist. Und wenn ihr wieder eine schöne Zeit der Gemeinschaft erlebt habt, eine besondere vielleicht auch Geborgenheit, ihr konntet genauso wie wir abschalten von den Sorgen des Lebens. Der eine oder andere fängt nächste Woche vielleicht mit einem neuen Job an oder macht einen Ferienjob oder muss noch irgendwelche Prüfungen schreiben oder geht in Urlaub, was auch immer. Wir werden auf jeden Fall aus diesem Umfeld heraustreten und heraustreten müssen. Auf dieser Welt hat alles einen Anfang und ein Ende. Aber es ist gut so. So wie damals Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt hat, es ist gut, dass ich hingehe. Und das war mir sehr wichtig, diese Betonung. Es ist nützlich. Es ist wirklich nützlich. Und so ist es nützlich, dass jeder von uns an seinen Platz nach diesen Tagen zurückgeht und seine Aufgabe in Gottes Reich erfüllt. Wenn wir jetzt hier bleiben könnten, eine Woche, nochmal eine Woche und nochmal einen Monat, ja, das wäre sicherlich fast nicht machbar für die Geschwister in der Küche. Aber angenommen, wir würden halt unser Geld nehmen und was bestellen, was auch immer. Aber was würde dann passieren mit den Menschen, die uns umgeben? Was würde mit meinen Arbeitskollegen und Nachbarn passieren, die darauf angewiesen sind, dass ich dafür bete und Wege suche, sie zu retten? Und deswegen möchte ich euch Mut machen, gleich hier an dieser Stelle. Seid nicht traurig, dass diese Tage vorbei sind. Seid nicht entmutigt. Habt keine Angst, dass ihr irgendwie in ein Loch fallt. Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen dürft ihr mutig nach Hause gehen, mit Freude. Schaut mal, wir lesen das auch in Gottes Wort. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, ich denke, das steht im Ende des Lukas-Evangeliums, wie die Jünger dann von diesem Berg nach Jerusalem gegangen sind. Und es heißt dort, und Vers 52 in Lukas 24, sie aber beteten ihn an und kehrten wieder in Jerusalem mit großer Freude und waren alle Wege im Tempel, priesen und lobten Gott. Das, was davor nicht so war, vor dem Tod Jesu, sagt Jesus zu ihnen sogar, ja, ihr seid jetzt traurig. Und hier lesen wir, dass etwas ganz anderes geschieht. Sie kehren um nach Jerusalem und preisen und loben Gott. Und ich wünsche euch, jedem Einzelnen von euch, dass das in diesen Tagen geschieht. Oder an diesem Tag, am heutigen Tag, am morgigen Tag, dass ihr mit Lobpreis, mit Dank, mit Gebet nach Hause fahrt. Und Gott wird sich dadurch verherrlichen. Über welches Thema wollen wir heute sprechen? Ihr habt es im Stundenplan gesehen und das letzte Thema, über das wir sprechen möchten, heißt Menschen voll Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns zuerst aus der Bibel heraus zeigen, dass es eben Menschen gab, voll Heiligen Geistes, nicht nur aus der Bibel heraus. Zum einen sehen wir nicht nur bei Menschen, wir fangen damit an, dass wir anschauen, Jesus war voll Heiligen Geistes, dann andere Menschen, dann Menschen der Kirchengeschichte und dann der vierte Punkt, du heute, ein Mann, ein junger Mann, ein Jüngling, ein Mädchen voll Heiligen Geistes. Und im zweiten Part wollen wir über die Verheißung nochmal sprechen, über die Bedingungen und auch über die Folgen. So, das erste ist, wir wissen, dass wir haben das vor 2 Jahren behandelt und hatten das Thema bei den jungen Bibeltagen, werden wie Jesus. Wir haben uns angeschaut, wie Jesus ein Demütiger war. Ein Mensch, ein Knecht hier auf Erden in Knechtsgestalt, in Demut. Wir haben angeschaut, wie er voll Retterliebe war. Wir haben angeschaut, wie er gelebt hat, auch in seiner Jugendzeit. Aber ich meine, wir haben damals nicht betrachtet, wie Jesus ein Mann war, voll Heiligen Geistes. Und wir lesen das sehr deutlich in der Schrift, wenn wir zum Beispiel das Lukas-Evangelium aufschlagen, dann lesen wir am ersten Vers in Kapitel 4, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan und war vom Geist in die Wüste geführt. Und dann lesen wir, nach der Versuchung, die Jesus in der Wüste durchstehen musste, wie er wieder zurückkommen und es heißt, und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa und das Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Jesus kam wieder in des Geistes Kraft. Wenn wir die weiterblättern, dann lesen wir im 5. Kapitel, wie Jesus im 16. Vers heißt es, er aber entwich in die Wüste und betete. Jesus zieht sich zurück zum Gebet, sucht des Vaters Nähe. Und dann heißt es in Vers 17, und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte. Und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus allen Märkten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ging von ihm und er half jedermann. Wir kennen genauso, und das wird in jedem Evangelium beschrieben, wie Jesus von Johannes dem Täufer getauft wird. Und als er aus dem Wasser steigt, dann sehen wir, lesen wir, wie der Geist Gottes auf ihn herabkommt in der Gestalt einer Taube. So, Jesus war voll Heiligen Geistes, aber ich kann mir vorstellen, dass Gott der Vater einfach das nochmal auch um unseres Glaubens willen uns das zeigt, wie Jesus wirklich erfüllt ist mit Gottes Geist. Und wir, du und ich, wir sind berufen, Nachfolger Jesu zu sein. Nicht nur ein bisschen, nicht nur zu einem bestimmten Punkt, sondern ganz. Und so gilt das auch für uns. Wenn wir werden wollen wie Jesus, ich beziehe mich nochmal auf dieses Motto von 2013, dann ist es ein Ausstrecken nach der Fülle des Heiligen Geistes. Es heißt, er wurde uns in allem gleich. Und es heißt in Römer 8, dass wir ihm gleichgestaltet werden sollen. Auch an diesem Punkt, auch in dieser Tatsache, dass wir Menschen sein dürfen, voll Heiligen Geistes. Und wir wissen, Jesus wurde Mensch. Es gab, und das ist der zweite Punkt, Menschen in der Bibel, die waren voll Heiligen Geistes. Und manche von euch haben vielleicht auch in diesen Tagen diskutiert, ja, war der Heilige Geist schon da, als Jesus da war oder nicht? Wir lesen von Johannes dem Täufer, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist von Mutterleib an. Wir lesen von Zacharias, von Elisabeth, von Hannah, Menschen voll Heiligen Geistes. Wir wollen aber vor allem anschauen, was geschah, als nach Pfingsten oder an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde. Dann lesen wir Stelle für Stelle, wie Menschen voll waren vom Heiligen Geist. Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, es gibt vielleicht bei dem einen oder anderen die Meinung, ja, das ist eine Geschichte. Die Apostelgeschichte heißt sogar im Deutschen Geschichte. Ist das jetzt uns zur Lehre geschrieben oder nur als Geschichte? Das ist eindeutig. In Psalm, ich denke, Psalm 93 heißt es, dein Wort ist die rechte Lehre. Das heißt, jedes Wort, jedes Buch der Bibel, egal ob das die Psalmen oder ein Geschichtsbuch ist oder die Offenbarung, ist ein Wort der Lehre. Und es heißt in 1. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben, Entschuldigung, 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal hört, ja, die Apostelgeschichte, das war so eine einmalige Sache, das wird es nie mehr wieder geben, dass Wunder und Zeichen geschehen, dass der Geist Gottes ausgegossen wird, dann könnt ihr anhand des Wortes sehen, das ist eine Irrlehre, das ist falsch. Man nimmt dem Wort Gottes eine Kraft weg. Man verfälscht Gottes Wort, wenn man das denkt. Gott ist derselbe auch heute. Wir singen das im Lied 601. Der Gott, der Josefs Helfer war, ist noch derselbe heute. Der Gott, der des Petrus Helfer war, ist derselbe auch heute. Und es heißt in Gottes Wort an verschiedenen Stellen, wir hatten eine Andacht auch in diesen Tagen dazu, dass dem Glaubenden alles möglich ist. Und der Unglaube ist eine der Erbsünden, die mit am tiefsten in den Menschen sitzt. Und die muss einfach beseitigt werden. Wenn die nicht beseitigt werden, werden wir die Fülle des Heiligen Geistes nicht erleben. Nehmt das mit, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Und so ist die Apostelgeschichte für uns nicht nur ein Geschichtsbuch, dass wir uns daran erfreuen, zurückschauen, aber traurig in unser Dasein schauen und denken, wir werden das nie erleben, sondern es ist zu uns zur Erbauung, zur Ermutigung, zur Zurechtweisung unserer fleischlichen und ungläubigen Gedanken gegeben. Gott möchte dich und mich, wenn heute in uns noch Unglauben ist, er möchte, dass wir das ablegen, dass wir das ihm bekennen. Jesus sagt zu Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und wenn wir auch heute manches nicht sehen, dann sagt Gottes Wort heute zu dir und mir, selig bist du, wenn du nicht siehst, aber glaubst. Und Gottes Wort sagt, so wahr, als ich lebe, alle Welt soll voll der Herrlichkeit des Herrn werden. Und es gibt ein Lied in dem unserem Jugendliederbuch, da heißt es, ehe du dein Volk wirst heimwärts leiten, lass die Welt dein volles Heil noch sehen. Was ist das volle Heil? Das ist, dass Gottes Herrlichkeit, so wie sie an Pfingsten in der ersten Urgemeinde offenbar wurde, auch heute für uns erlebbar und sichtbar wird. Und es ist wichtig, dass wir nicht zu viel uns mit Theorien beschäftigen, was wird in der Zukunft sein, und uns, es gibt zig verschiedene Predigten und Lehren und Irrlehren auch im Internet, wo wir einfach fehlgehen können. Und das Wichtige ist, dass wir Gottes Wort als Maßstab nehmen, Gottes Wort Glauben schenken. Jesus sagt vor seinem Weggang zu seinen Jüngern, habt Glauben an Gott. Was ist unser Glaube an Gott? Es ist der Glaube an Gottes lebendiges Wort. Und ich möchte an der Stelle einen Punkt sagen, den sagte ich am Freitag schon zu unseren Jugendlichen, weil er mir einfach so groß wurde. Und ich habe gedacht, ich möchte euch einfach fragen, wer hat von euch schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Ich sehe, ich werde jetzt nicht durchzählen, aber ich sehe so gut wie nur erhobene Hände. Wir haben irgendwann mal für Schutz gebetet, haben uns an Psalm 91 erinnert. Wir haben irgendwann mal dafür gebetet, dass Gott uns irgendwie Gelingen schenkt bei einer Prüfung. Wir haben irgendwie eine Not gehabt und wir haben geglaubt, dass Jesu Hand alles ändern kann. Es heißt zum Beispiel im Psalm, ich meine 77, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Wir haben an unmögliche Dinge geglaubt. Ich denke gerade an ein Zeugnis während der Jugendbibeltage, wie jemand, ich meine 10 Jahre Kopfschmerzen hatte und im Glauben sich hinkniet und betet und wird frei. Ich denke an das Zeugnis, wie jemand von einer Hautkrankheit hier in unserer Mitte geheilt wurde. Ich denke vor 2 oder 3 Jahren. Unmögliches wird möglich. Wir schenken dem Wort Gottes Glauben und wir haben erlebt, Gott erhört. Und ich möchte euch dazu führen und euch Mut machen. Jesus sagt in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann sagt Jesus weiter, und wo ist ein Vater unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, dass er ihm einen Stein biete? Oder wenn er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange anbietet? Oder wenn er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion anbietet? Und dann sagt Jesus, wenn ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Und in Lukas heißt es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wir sehen hier ganz klar, wenn wir bei kleinen, irdischen Dingen, wir beten und sagen, Herr, hilf mir, ich weiß nicht, wie ich heute diese Prüfung schreiben soll. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Oder ich habe gestern mich entschieden, trotzdem, dass ich heute am Donnerstag eine Prüfung schreibe, am Mittwoch in die Gebetsstunde zu gehen. Ich habe, Herr, bewusst dir diese Zeit geschenkt. Ich habe bewusst mich entschieden, dir zu gehorchen und am Ersten nach dem Reich Gottes zu trachten. Und wie oft hat, ich glaube, wir können Stunden damit füllen, wie Gott uns in irdischen Dingen hilft, auch in geistlichen Dingen hilft. Und jetzt möchte ich euch dazu führen und schaut mal, die Fülle seines Heiligen Geistes ist verheißen, mehrfach in der Schrift verheißen. Es heißt damit ganz klar, es kommt ganz klar ja heraus, es liegt am Glauben. Und hier sagt auch wiederum Jesus, als er in Johannes 7, lesen wir das, am Laubhüttenfest war, sagt er, steht er auf und ruft und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wichtig, wie die Schrift sagt, baue dir nicht deinen Glauben selber zusammen, forsche in der Schrift. Wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aber die erste, und es gibt zu jeder Verheißung eine Voraussetzung. So wie zum Beispiel es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen, rufe mich an. Oder es heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So, wir können auch eine geistliche Armut erleben oder vielleicht auch in irgendeiner Sorge untergehen oder Niederlage erleiden, weil wir einfach uns treiben lassen. Aber wir haben das immer wieder doch erlebt und ihr habt das erlebt, dass ihr einfach zu Gott hinaufschaut und anruft. Ihr seid in der Versuchung, aber ihr schaut zum Herrn hinauf und erlebt Befreiung. Ihr kommt aus einer Sackgasse, aus einer Versuchung heraus. Und so gibt es auch hier eine Voraussetzung. Wen da dürstet? Wen da dürstet? Und wisst ihr, um im natürlichen Durst zu haben, muss man auf Trinken verzichten. Um im geistlichen Durst zu haben, muss man einfach seine Dürre anerkennen. Einfach anerkennen, dass mir durch die fehlende Kraft, durch die fehlende Fülle des Heiligen Geistes vieles entgeht, was ich haben darf. Vielleicht erlebst du auf der Arbeit und denkst, wir haben gerade ein Zeugnis gehört in der Andacht, dass einfach der Geist Gottes die Schwester gedrängt hat, auch durch ein Tischgebet Jesus zu bezeugen. Und es geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen von Paulus, wie ihn der Geist Gottes gedrungen hat, Jesus zu bezeugen. Wenn aber die Fülle des Geistes in ihm nicht wohnen würde, bin ich überzeugt, er würde es nicht schaffen. Und heute, ohne dass ich das im Detail weiß, bin ich überzeugt, gibt es Missionare, die hinausgehen, die aber ihre geistliche Dürre nicht erkannt haben, die scheitern. Und ich sage das nicht von oben herab, sondern mit einem Schrei zu Gott möchte ich das sagen, dass Gott einfach es schenkt. Und es gibt in der Kirchengeschichte Menschen Gottes, die hinausgegangen sind und als sie gewirkt haben und gemerkt haben, sie sind an ihre Grenzen gestoßen, hat Gott ihnen die Schrift geöffnet, hat Gott ihnen die Augen geöffnet und weil sie diese Dürre erkannt haben und diesen Durst, der in ihnen dadurch geweckt wurde, auch zu Gott gebracht haben, haben sie eine Fülle erlebt, die sie vorher nicht kannten. Vielleicht habt ihr gelesen, wie Moody in der letzten Evangeliumsposaune, wie Gott durch ihn gewirkt hat. Er hat eine Sonntagsschule gehabt, da kamen über 1000 Kinder zusammen. Er sagt, wenn es unter 1000 waren, war er betrübt. Wenn es zwischen 12 und 1500 waren, dann war er stolz. Aber er sagt, es hat sich keiner bekehrt. Und um es kurz zu fassen, hat Gott später in ihm ein Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes angezündet und sein Dienst war nicht mehr der gleiche. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr in euch den Wunsch tragt, ein erfülltes, gottgeweihtes, gesegnetes, von Gott gebrauchtes Leben zu führen und ihr merkt, das fehlt, dann dürft ihr diesen Durst zu Jesus bringen. Wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Und ich sage auch hier an der Stelle ganz bewusst, wenn jemand denkt, ich habe mit der Bekehrung alles bekommen, dann wirst du in 10 Jahren immer noch mit den gleichen Nöten und Problemen zu kämpfen haben und du wirst nicht ein Seelengewinner sein. Das sage ich aufgrund der Schrift. Und ich komme zurück zum zweiten Punkt, ich bin ein bisschen abgekommen. Menschen in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, wenn wir anschauen, wie Stephanus, er wird erwählt, um zu dienen, ganz praktischen Dienst, vielleicht zu organisieren, nicht vielleicht, sondern zu organisieren, dass die griechischen Witwen nicht zu kurz kommen. Aber die Apostel hatten damals die Weisheit, haben gesagt, zur Gemeinde erwählt 7 Männer, voll Glaubens, voll Weisheit und voll Heiligen Geistes. Und einer von ihnen war Stephanus. Und mir wird die Zeit davonrennen, wenn ich zu detailliert darauf eingehe. Lest es in Apostelgeschichte 6 und 7, wie Gott ihn gebraucht hat, wie er ein Mann war voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Gott hat ihm nicht nur die Gabe geschenkt, zu helfen oder zu regieren, sprich zu organisieren, sondern Gott hat ihm auch die Gabe geschenkt, Wunder zu tun. Gott hat ihm die Gabe zu predigen geschenkt. Seht ihr, er hat sich Gott hingegeben, er war sich nicht zu schade. Und wir haben es in diesen Tagen gehört, dass wir uns nach diesen praktischen Gaben auch ausstrecken. Und das ist wichtig für euch junge Leute. Ich komme am Ende, wenn ich es schaffe, kurz darauf zu sprechen. Es ist wichtig, ich habe immer wieder gehört, dass Jugendliche aus den Jugendbibeltagen zurückkommen in die Gemeinde, so ein bisschen so ein Hype haben, ja, so ein Hoch. Ja, und das hat manchmal die Geschwister gestört. So habe ich es mitbekommen. Wir wollen uns gar nicht mit den Geschwistern, die das gestört haben, befassen. Wir sind für uns verantwortlich. Und ich nehme euch für uns, für mich und für euch Stephanus als Beispiel. Er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und er hat gedient. Menschen, die, das haben wir auch gehört, die voll Heiligen Geistes sind, die laufen nicht rum und sagen, guck mal, du bist lau und guck mal, du bist stolz und guck mal, du musst dich anders kleiden, sondern es sind Menschen, die dienen, die gute Vorbilder sind. Paulus sagt in mindestens, denke ich, 2 Stellen zu Timotheus, du Gottesmensch. Und er sagt unter anderem auch zu ihm, ich denke 1. Timotheus 4, Vers 12, sei ein Vorbild den Gläubigen und zählt einige Dinge auf. Und deswegen, geh zurück in deine Gemeinde und sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild auch in dem, dass du dich nicht erhebst, auch wenn Gott dich besonders gesegnet. Und wenn hoffentlich du mit der Fülle des Heiligen Geistes gehst, obwohl du nicht mit ihr gekommen bist, dann sei ein Vorbild, sei klein deinen Augen. Auch da greife ich vorweg, Johannes der Täufer, für mich ein hervorragendes Beispiel für einen Mann voll Heiligen Geistes. Wie hat er von sich gedacht? Wie hat er von sich weggeschaut? Wie hat er gesagt, ich muss abnehmen, er muss in mir wachsen? Wie hat er auf Jesus gezeigt? Keine Spur von Hochmut, von Überhebung, sondern von Demut, von Selbsterniedrigung. Deswegen nehmt das mit. Und nochmal auf Stephanus zurückzukommen, war bereit, praktisch zu dienen. Wir lesen nicht in der Schrift, ob er diese Gaben, auch diese anderen Geistesgaben, Wunder zu tun, schon vorher hatte. Nur ich bin überzeugt, dass er diesen praktischen Dienst mit Hingabe getan hat und dann ging es weiter und Gott konnte ihn gebrauchen, Wunder zu tun, zu predigen. Und ich denke, er war einer der Menschen, die mit am meisten im ganzen Neuen Testament, in der ganzen Bibel, Jesus ähnlich war. Er durfte ein Gebet beten, fast wortwörtlich wie Jesus am Kreuz. Er sieht den Himmel offen. Vor seinem Tod öffnet sich der Himmel für ihn. Und wir lesen, Jesus fuhr auf gen Himmel und er setzte sich zu Rechten Gottes. Nur als Stephanus den offenen Himmel sah, dann sieht er den Sohn Gottes stehen, zu Rechten des Vaters stehen. Man sieht, welche Ehre Jesus Christus Stephanus erwiesen hat, weil er voll Glaubens, voll Heiligen Geistes war, weil er so mit Liebe gefüllt war durch den Heiligen Geist, dass er für seine Feinde während der Stunde seines Todes beten durfte. Wie fing das an? Er war ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und er war bereit zu dienen. Und die Zeit würde mir davonrennen. Es gibt wunderbare Beispiele von Paulus, von Petrus und anderen. Ich möchte aber noch ein Beispiel hervorheben, das ist Barnabas, einer der bemerkenswerten Menschen Gottes im Neuen Testament, der umherzog mit Paulus auf der Missionsreise. Aber ich möchte noch andere Beispiele aus seinem Leben zeigen. Zum einen hatte sich auch Gott ausgeliefert. Er war bereit sogar, seinen Besitz zu verkaufen und es den Aposteln zu Füßen zu legen. Und er hat es sicherlich mit einer anderen Herzenshaltung als Ananias und Sapphira gemacht. Er hat es einfach gemacht aus Hingabe an Gott. Und dann lesen wir, wie er nicht sich irgendwie in einem Erfolg sonnt, sondern Gott gebraucht ihn in Antiochien. Ich greife das jetzt einfach raus. Es fehlt jetzt einfach die Zeit, das Stück für Stück in der Bibel, in der Apostelgeschichte durchzugehen. Aber wenn es euch nicht so bekannt ist, schreibt es euch einfach auf oder lest einfach die Apostelgeschichte. Sie ist voll von Zeugnissen, wie Menschen voll Heiligen Geistes waren. Auf jeden Fall lesen wir, wie Barnabas hingeht und den Paulus zur Seite nimmt und ihn zu den Aposteln führt. So, die Jünger hatten Angst vor ihm. Die Gemeinde hatte Angst vor Paulus, als er aus Damaskus zurückkommt. Und sie wissen, der hat die Gemeinde verfolgt. Und er macht einen stillen Dienst und geht zu dem Saulus oder zu Paulus hin. Und ich kann mir vorstellen, wie er sich mit ihm unterhält. Und wie Paulus ihm erzählt, wie er sich bekehrt hat, wie er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, wie er schon erste Verfolgungen in Damaskus erlebt hat, wie er schon Jesus Christus bezeugen konnte. Und er nimmt ihn und bringt ihn zu den Aposteln. Warum konnte er diesen Dienst tun? Warum hatte er keine Menschenfurcht? Weil er voll Glaubens und Heiligen Geistes war. Und später sehen wir, wie in Antiochien Menschen gläubig werden und dort Barnabas hingeschickt wird. Und er arbeitet dort mit und Gott gebraucht ihn doch dort. Und dann heißt es auf einmal in Gottes Wort, und er machte sich auf, nach Tarsus Saulus zu suchen. Wieder so ein Zug, ein Mensch geleitet von Gottes Geist, der nicht denkt, ich bin hier gesegnet, es geht mir hier gut, ich werde hier gebraucht. Er wandelt mit Gott und er hat die Sehnsucht und er kannte ja Paulus, er kannte das brennende Herz in ihm und er geht und sucht ihn. Und er bringt ihn in Antiochien und dort dienen sie, fasten sie zusammen und dienen Gott, lehren die Gemeinde. Und nach einem Jahr, als sie fasten und beten, spricht der Heilige Geist, sondert mir aus Saulus und Barnabas zu dem Werk des Dienstes, zu dem ich sie berufen habe. Und so sehen wir, Gott hat ihn gebraucht. Später wissen wir, der Weg geht auseinander. Paulus nimmt Silas mit und er nimmt den Johannes Markus mit. Aber wir sehen, auch wenn wir nichts mehr in der Apostelgeschichte vielleicht direkt über ihn lesen, wir sehen an der Frucht, die entstanden ist durch das Leben des Markus, dass er ein geweihter Mann, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes geblieben ist. Und ich bin überzeugt, dass er einen reichen Lohn bei Gott im Himmel hat. Menschen im Neuen Testament voll Glaubens, voll Heiligen Geistes. Und nur kurz möchte ich es erwähnen, um nicht nur einzelne Personen rauszupicken. Ich wiederhole es bewusst. Es ist nicht entscheidend, bestimmte Gaben zu haben. Es ist nicht entscheidend, so gebraucht zu werden, wie es Paulus oder Petrus war. Diese Namen wird es nicht mehr geben. Aber es ist wichtig, angetan zu sein, erfüllt zu sein, frei sein von seinem eigenen Ich, geweiht für den Dienst des Herrn. Wir wissen, dass es 120 waren, als die Menge in Jerusalem, als diese Schar in Jerusalem Pfingsten erlebt hat. Und da waren auch Frauen dabei. Ja, Frauen, wir haben es gestern gehört in der Fragestunde. Es gilt weder Mann noch Frau in Christus. Und Gott will auch heute Mädchen, junge Frauen gebrauchen, um Zeugen zu sein, um voll Glaubens und Heiligen Geistes zu sein und Licht zu sein in dieser Welt. Menschen, der dritte Punkt in der Kirchengeschichte. Ich möchte es eigentlich auch nur kurz machen und wiederholen, weil mir noch einiges vom Herzen ist zu sagen. Lest es einfach. Wenn ihr irgendwie noch Unglauben empfindet, wenn ihr vielleicht doch noch sagt, ja, mir ist es zu wenig, was in der Schrift steht, das ist nicht gut, wenn das so ist, aber lest einfach die eine oder andere Biografie. Lest und schaut, wie zum Beispiel ein John Hyde in die Mission rausgeht und er, ich meine, vom Freund seines Vaters, ich meine, in Form eines Briefes den Hinweis bekommt, bete um die Taufe des Heiligen Geistes. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er geht doch in die Mission. Und um es kurz zu fassen, ich wollte es eigentlich heute noch morgens nachlesen in dem Buch über ihn, habe es nicht auf die Schnelle gefunden, deswegen fasse ich es auch selber allgemein zusammen, schon ein bisschen her, als ich es gelesen habe. Auf jeden Fall fängt er an, dieses zu suchen. Fängt er an, die Fülle, die Kraft des Heiligen Geistes zu suchen. Und er erlebt es. Und er wird ein besonderes Werkzeug in Gottes Hand. Und wisst ihr, Johannes hat schon gesagt, als er über Jesus geschrieben hat, er achtet, die Welt würde die Bücher nicht fassen. So bin ich überzeugt. Es gibt viele Geschichten einst im Himmel von Menschen, die wurden nirgends niedergeschrieben. In China, in USA, in Deutschland, in allen, in Indien, da haben Menschen gewirkt, weil sie voll Glaubens und Heiligen Geistes waren. Und Gott konnte durch sie Seelen retten. Gott konnte durch sie Erweckung wirken. Wenn wir anschauen, wie Finney erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, mit welcher Vollmacht er gepredigt hat, wie Menschen sich zu Scharen bekehrt haben. Was war das Geheimnis? Es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte uns mit dem vierten Punkt Mut machen. Wisst ihr, wir haben gestern so gesprochen und ich hoffe, ihr versteht das. Wir haben so gesprochen, haben gesagt, jemand sagte von den Brüdern, die Jugendlichen tun uns eigentlich irgendwie leid. Ihr schaut in die heutige Zeit, ihr schaut in eure Gemeindegeschichte, ihr schaut auf Trennungen, ihr schaut auf Menschen, die seit Jahren in der Gemeinde sind und krank sind und nicht gesund sind, was auch immer. Und seid vielleicht entmutigt. Ihr schaut nach Vorbildern. Ich weiß, wie ich in meinem Leben gerade nach der Bekehrung nach Vorbildern regelrecht gesucht habe. Nicht irgendwie bewusst, aber ich habe einfach mich gesehnt, nach Menschen, zu Menschen aufzuschauen, die weiter sind im Glaubensleben, die einfach ein Leben mit Gott führen. Und ich bin Gott dankbar für das eine oder andere Beispiel, wo ich einfach lernen durfte, aus wie sie mit Jesus Christus gelebt haben, wie sie ein Zeugnis hatten, wie sie einen Wandel mit Gott hatten. Aber ich war auch manchmal allein. Ich war auch manchmal und mehr als einmal in einer sehr realen Gefahr, in eine Irrlehre hineinzugeraten. Ich dachte erst die Tage wieder drüber nach und ich kann nur einfach auf die Knie gehen und Gott danken, dass Gott mich bewahrt hat. Es war manchmal wirklich wie eine unsichtbare Hand, die mich festgehalten hat, die mich rausgezogen hat. Ich möchte keine Details sagen, wo ich aber weiß, wo ich 100% einfach in einer Irrlehre gelandet wäre. Wo ich dachte, ich muss irgendwie in einer charismatischen Gemeinde nach vorne laufen und von irgendjemand mir die Hände auflegen zu lassen. Und Gottes gnädige Hand hat mich gehalten. Ich möchte das nicht näher erläutern oder das beurteilen. Aber ich staune einfach, wie Gott einfach mich geführt hat. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch euch geführt hat. Bis heute, ihr seid da und ihr streckt euch hoffentlich nach der Fülle des Heiligen Geistes aus. Und Gott wird das segnen. Gott antwortet. Gott ist derselbe auch heute. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Und deswegen, du und ich heute, Gott ist da. Und ich las auch in der Vorbereitung diese Verse. Ich möchte das auch jetzt kurz lesen. Einmal in Psalm 33. Da heißt es, der Herr, Vers 13, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen Kinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz, er merkt auf alle ihre Werke. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen Kinder. Und dann ein ähnlicher Vers in Psalm 14, Vers 2, der Herr schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. So, das ist sicher ein Vers, der in erster Linie davon spricht, wenn man den Zusammenhang liest, ist ein Mensch da, der nach Rettung sucht. So wie dieser Kämmerer von Mohrenland, zu dem Philippus gesandt wurde. Und Gott hat dieses Sehnen in seinem Herzen gehört. Oder wie Paulus nach Mazedonien geführt wird, wie er diese Vision sieht, wie ein Mann vor ihm steht und sagt, komm und hilf uns. Und so sieht der Herr vom Himmel herab und wieder, wen konnte er gebrauchen? Einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei, nach Gott frage. Und wieder, der Herr schaut genauso vom Himmel und er schaut, ist jemand da, ist heute jemand da, der durstig ist. Der sagt, Herr Jesus, ich möchte mein Leben dir weihen. Ich bin dir dankbar für ein gutes Studium. Ich bin dir dankbar für einen guten Arbeitsplatz. Ich bin dir dankbar für meine Gesundheit. Ich bin dir dankbar für die Arbeit in der Gemeinde. Ich bin dir dankbar für meine Verlobte. Ich bin dir dankbar für alles, was du mir gibst, für den Freundeskreis, den ich habe. Aber ich gebe alles dir hin und ich möchte, dass du mich gebrauchst, so wie du willst. Gott braucht das. Gott braucht diese ganze und bewusste Übergabe. Weil wir, wenn wir es nicht tun, das ist, wie wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, aber irgendwie mir eine Klausel offen lasse und sage, aber diesen Paragraph mal schauen. Ich habe das noch nie erlebt, oder beziehungsweise ich darf auch als Arbeitgeber fungieren in meiner Arbeitswelt und ich habe noch nie erlebt, dass ich jemanden einstelle, der nicht einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Entweder du sagst ja, und du sagst zu jedem Paragraph und zu aller Vereinbarung, in Deutschland ist es auch mit einigen, genau, sagen wir, bei uns ist es auch in der Firma und ich denke oft so, auch mit sehr detaillierter Auslegung verbunden, was darf man nicht im Einzelhandel, was darf man mit Geld, was darf man nicht. Und da sind viele Dinge detailliert beschrieben. Und es ist auch ganz klar, dass jemand, der das unterschreibt, sich dazu verpflichtet. Und wisst ihr, wenn ich mich hingebe für den Herrn, für einen Dienst, dann möchte Gott unsere Unterschrift. Ich sage jetzt bildlich gesprochen. Ich sage, ja, Herr, gibt es ein Lied. Ich sage, ja, Herr. Und das möchte ich uns einfach nochmal klar vor Augen stellen, dass Gott das nicht aus Zwang tut. Wisst ihr, ich möchte wieder eine kleine Sache aus meinem Leben sagen. Ich habe schon ein paar Mal, war relativ frisch in meiner Arbeit, also am Arbeiten und ich wollte eine Wohnung kaufen. Und Gott hat irgendwie die Tür verschlossen. Dann, als ich kurz vor der Heirat war, habe ich mit meiner damals Verlobten, jetzt mit meiner Frau gesprochen, sollen wir etwas kaufen? Und Gott hat die Tür verschlossen. Und so ging ich ein Jahr nach dem anderen durch und Gott hat die Türen verschlossen. Und ich sage ganz bewusst, ich habe immer wieder, und ich sage es wirklich zu Gottes Ehre, immer wieder in meinem Herzen, ich wusste alles, was mir Gott geschenkt hat, auch an Materiellem, es ist auf dem Altar Gottes. Und wenn Gott Gnade schenkt, haben wir am Montag einen Notartermin, werden ein Grundstück kaufen. Und ich sage es zu Gottes Ehre, wenn Gott das verhindert und er sagt, nein, mach es anders, es ist für den Herrn. Alles, was wir haben, wenn wir im Wein, es ist schön, es ist gut, weil Gottes Wege sind vollkommen. Ich werde mich natürlich sehr freuen und ich habe eine Verantwortung als Ehemann und Vater für meine Familie und ich werde mich sehr freuen, wenn Gott uns es erlaubt, ein Haus zu bauen. Aber es soll ihm gehören. Und wenn er es nimmt, er gibt und er nimmt. Hiob hat gesagt, der Herz gegeben, der Herz genommen. Und wenn ihr vieles von Gott bekommen habt, dann legt es ihm hin. Es ist seine Sache, wie er es tut. Und habt keine Angst. Gott verlangt nicht von jedem Menschen, das Gleiche zu tun. Und wenn Gott einen für einen Dienst beruft, dann macht es beim anderen nicht anders. Es gab in der Gemeinde zu Jerusalem Menschen, die haben ihr Hab und Gut verkauft. Aber es gab auch das Haus des Johannes, ja, wo seine Mutter oder seine Eltern wahrscheinlich gewohnt haben. Dort wurde für Petrus gebetet. Die haben ihr Haus nicht verkauft. Hab keine Angst. In dem Lied 596 heißt, alles will ich Jesu weihen, meines Geistes beste Kraft. Ich weiß nicht, ob es der gleichen Strophe ist, aber dann heißt es in einer zweiten Zeile von der Strophe, das, was ich dem Heiland schenke, gibt er mir verklärt und neu. Versteht ihr? Habt keine Angst. Gott drängt ja nicht. Gott möchte Liebe wecken. Oder ich möchte es anders sagen, Gott zwingt nicht. Er möchte einfach, dass wir uns aus Liebe ihm geben. Und dann ist es ihm anvertraut. Und Gottes Wege sind die besten Wege. Und ich hoffe, dass Gott es einfach euch groß macht und einfach durch seinen Heiligen Geist diese Liebe einfach weckt in uns als Teil seiner Braut nach ihm, dem Bräutigam. Der eine oder andere oder ein paar von euch wahrscheinlich sind verlobt. Und das ist schön, wenn man sich versprochen hat, wenn man weiß, man gehört jetzt ihm, niemand anders. Einfach ein kleines Bild, aber wie schön ist es, wenn jemand dann zu heiraten ist. Jemand hatte mal gesagt, die Verlobungszeit ist die schönste Zeit. Das ist gut gemeint, aber grundauf verkehrt. Grundauf verkehrt. Jemand, der eine gesegnete, glückliche Ehe hat, und ich darf es zu Gottes Ehre sagen, das ist ein Unterschied zwischen so wenig und so viel. Das sind Riesenwelten. Es ist um vieles schöner, verheiratet zu sein, als verlobt zu sein. Und es ist viel, viel schöner, Gott geweiht zu sein und von Gott sich führen und leiden zu lassen, wie er will, als ihm vielleicht so weit zu gehören, dass man sagt, aber Herr, in dieser Sache will ich nicht loslassen. Und so kann es einfach sein, und ich möchte das einfach euch zum Nachdenken, zum Prüfen mitgeben. Und wir haben das in der Andacht jetzt wunderbar, in Kurzfassung wunderbar gehört. Was fordert der Herr von dir? Es ist dir gesagt, Mensch, heißt es in Micha 6, Vers 8, meine ich, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Gebote halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wie können wir lieben? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Fülle der Liebe ist uns gegeben durch den Heiligen Geist. Deswegen lasst euch da anzünden. Ich muss weitermachen und ich möchte hier zum nächsten Part kommen. Ich habe jetzt darüber gesprochen, ich fasse nochmal zusammen. Jesus als Mensch war voll Heiligen Geistes. Die Apostel und andere Männer und Frauen Gottes in der Bibel, auch im Neuen Testament, waren Menschen voll Heiligen Geistes. Menschen in der Kirchengeschichte waren Menschen voll Heiligen Geistes. Und es ist heute eure Verheißung. So heißt es, möchte ich als Übergang sagen, in Apostelgeschichte 2, als die Menschen ins Herz getroffen werden, als Petrus ihnen predigt, sagt Petrus als Antwort auf ihre Frage, was sollen wir tun, sagt er, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Ich möchte nochmal jetzt darüber sprechen. Es ist verheißen. Es ist eine Verheißung, so wie er andere Verheißungen in Anspruch nimmt. Es ist eine Verheißung wie andere. Sie steht in Gottes Wort und sie ist uns dazu gegeben, dass wir sie glauben und erleben. Und trotzdem möchte ich noch mal etwas detaillierter eingehen. Wie werde ich ein Mensch voll Kraft, voll Heiligen Geistes? Wie kann ich das erleben, dass mein Leben ein Leben ist voll Kraft des Heiligen Geistes? Und wir haben es gerade gelesen, was Petrus zu der Menge in Jerusalem damals sagte. Er sagte, tue Buße. Tue Buße. Was ist Buße? Buße ist Umkehr. Johannes der Täufer erlebte mal, wie Menschen in Scharen zu ihm kamen, und er sah dann auch Pharisäer und Sadduzäer auch zu seiner Taufe kommen, und er sagte zu ihnen, seht zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Und so kann es sein, dass du sagst, das ist hier eh nicht für mich, weil ich komme hier eh mit der einen oder anderen Gebundenheit gar nicht klar. Und Gottes Wort sagt, seh zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Und der eine oder andere fällt vielleicht schon nach, oder ist in der Vergangenheit vielleicht schon eine Woche nach den Jugendbibeltagen eben in so ein Loch gefallen, in alte Sünden vielleicht zurückgefahren, weil die Buße nicht rechtschaffen war. Das ist ganz wichtig, junge Leute, rechtschaffen zu sein, rechtschaffene Buße. Wisst ihr, Gott sieht, wie wir gelesen haben, er ist im Himmel und er sieht auf die Erde herab und er kennt unsere Herzen. Er kennt unsere Gedanken. Und wenn wir kommen und vielleicht reumütig kommen, aber sagen, Herr, ich bin vielleicht nicht bewusst, aber wir sind nicht bereit, unseren Bücherschrank aufzuräumen. Wir sind nicht bereit, unsere CDs mit weltlicher Musik wegzuschmeißen. Wir sind nicht bereit, unsere Sünde der Pornografie ans Licht zu bringen. Dann wirst deine Buße nicht rechtschaffen sein. Dann wirst du nicht frei. Jesus Christus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Petrus sagte, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und er kam zu Jesus, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkannte seine Schuld, seine Sünde vor Gott. Und es ist wichtig, dieses zerbrochene Herz, dass wir auch nicht Sünde klein machen in unserem Leben, sondern erkennen, wir brauchen rechtschaffene Buße. Und wenn jetzt der Heilige Geist dir etwas offenbart, was ich auch nicht gesagt habe, bringe es ans Licht, bringe es ans Kreuz. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Wir haben es im Wort Gottes gelesen. Und wenn es dein Stolz ist, den du auf welche Art auch immer zeigst, bringe es ans Licht. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, die können auch für den einen eine Sünde sein, für den anderen nicht. Ich möchte hier bewusst gewisse Dinge nicht erwähnen, um nicht irgendwie zu denken, jeder muss sein Auto verkaufen. Aber wenn du es ganz bewusst einsetzt, um zu prahlen, dann geh vor Gott auf die Knie und sag, Herr, was soll ich tun? Das ist wichtig, dass wir ins Licht Gottes treten. Und das wünsche ich euch, Buße, rechtschaffene Früchte der Buße. Und wenn wir das getan haben, dann ist es wichtig, dass wir gehorsam sind. Und nochmal, bitte versteht mich richtig, sag ein Beispiel, dass wir uns prüfen im Licht Gottes. Es gibt einfach verborgene Götzen. Und der Mensch neigt dazu, das muss man einfach sagen, sich an Dinge zu hängen, die nicht Gott wohlgefällig sind. Oder Dinge auch im Alltag, das kann irgendetwas sein, aber gehe einfach ins Gebet und prüfe dich. Ja, was ist es? Ist es irgendetwas da, wofür ich Buße tun muss? Dann ist es wichtig zu gehorchen, ein Leben mit Gott zu führen. So ist es wichtig, wenn wir sprechen darüber, dass wir uns ausstrecken nach der Fülle, nach der Kraft des Heiligen Geistes, dann reicht es nicht nur, etwas zu lassen. Jesus hat nie darüber gesprochen, dass wir in der katholischen Kirche beichten und nach einer Woche wiederkommen oder irgendwann mal kommen. Es ist kein gutes Zeugnis, wenn plötzlich vor dem Abendmahl in der Gemeinde jemand aufsteht und sagt, ja, vergebt mir, wenn ich jemand wehgetan habe. Ich muss jeden Tag mein Leben mit Gott führen. Und da braucht ihr nicht an die Geschwister denken, die das vielleicht auch manchmal vielleicht mit einer guten Absicht machen, sondern geht in euer Leben. Und seid jeden Tag bereit, dass wenn morgen ihr zusammen seid, jemand sagt, komm, wir feiern das Abendmahl, dass ihr bereit seid. Das muss unser Wandel mit Gott sein. Täglich im Gebet, täglich in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, im Gehorsam zu Gott, das ist ganz wichtig. Ein Leben, so wie die Jünger ihm nachgefolgt sind, so wie Cornelius im Gebet gelebt hat, im Almosen gelebt hat, der ist nicht auf einmal gedacht, ach komm, ich könnte was Gutes tun und morgen ist ein besonderer Gottesdienst und dann strecke ich mich nach der Kraft Gottes aus. Nein, sein Leben war schon als wiedergeborener Mensch ein Leben, das heilig war, ein Leben, das Gott wohlgefällig war. Es heißt in der Schrift, es war gottselig. Es heißt, Petrus sagt, wer recht tut, ich nehme nur einen Teil davon, der ist ihm angenehm. Wir lesen im 1. Johannesbrief, dass der recht tut, der ist von Gott geboren. So war Cornelius ein Mensch, der mit Gott gelebt hat, in der Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, der gottselig war. Aber und er war jemand, ich möchte so sagen, der qualifiziert war, der sich ausstrecken konnte. Und Gott hat auf wunderbare Weise es geschenkt. Was ist auch noch notwendig? Ich möchte es eigentlich nur kurz wiederholen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese persönliche Notwendigkeit erkennen. wenn wir ohne Pfingsten, ohne die Taufe des Heiligen Geistes erlebt zu haben, denken, ich kann morgen nach China gehen, ich kann morgen nach Afrika gehen, ich kann morgen nach Berlin gehen und dort die Menschen zu Christus führen, dann möchte ich sagen, okay, dann lauf. Nein, mach es nicht. Gehe dann, wenn du diesen Ruf von Gott hörst, und vor allem gib dich in erster Linie hin, dass du diesen Ruf hören kannst. Und was wichtig ist, wir müssen erkennen, um Ströme anderen zu bringen, von denen andere trinken können, dürfen wir nicht mit einem Bächlein kommen. Einfach ein Bild aus der Natur. Es gibt so ganz kleine Bächlein. Da trinkt vielleicht mal eine Fliege daraus oder ein Vögelchen oder vielleicht mal irgendein durstiges Rind. Aber das ist manchmal unscheinbar. Das ist da, das kann aber auch, wenn es ein bisschen wärmer ist, ruckzuck vertrocknet sein. Und dann geht man in die Niagara-Fälle. Lass es mal in Kanada einen Monat heiß sein. Ja, ich weiß nicht, das Wasser kommt natürlich von irgendwo. Ich kenne mich jetzt in der Geografie noch nicht so warm, nicht so aus. Aber wenn Wasser aus einer Quelle kommt und zu einem Fluss, zu einem Strom wird, wenn es aus der Tiefe kommt, wenn es aus dem Herzen, aus einem Herzen voll Heiligen Geistes kommt, dann wird es nicht ein Bächlein bleiben, sondern ist es ein Strom. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht zu Menschen kommen und ihnen nichts zu bringen haben, sondern sagen können, wir kommen mit dem vollen Segen des Evangeliums. Was jetzt nicht bedeutet, dass wir wie Paulus, wer weiß wie viel oder alle Gaben des Heiligen Geistes haben, aber dass wir erfüllt sind mit Gottes Kraft, dass wir Mut haben, Menschen die Hände aufzulegen und für sie zu beten und zu glauben, dass sie frei werden. Jesus hat es verheißen. Und Jesus kann diese Menschenfurcht nehmen und er nimmt sie. Das heißt, die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Möchte euch Mut dazu machen, macht das. Wir sind manchmal vielleicht so gehemmt und denken, wir müssen uns nicht trauen. Ich habe das irgendwie nie an meinem Arbeitsplatz gemacht, aber als ein Bruder mal darüber sprach und gesagt hat, wenn du Menschen in der Not antreffen wirst, dann wirst du bestimmt so gut wie nie erleben, dass wenn du ihm ein Gebet anbietest, dass er ablehnen wird. Und so saß ich vor ein paar Wochen mit jemandem an meinem Arbeitsplatz und es hat einfach nicht mehr gepasst von der Zeit und so ein junger Mann macht nächstes Jahr sein Abitur und wir haben einfach gemerkt, er ist irgendwie unzuverlässig, hat Probleme und er dachte, ich werde ihn an diesem Tag kündigen. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Kündigung dabei. Wir haben uns unterhalten und haben in einem ganz guten Gespräch uns entschieden, dass wir einen Aufhebungsvertrag machen, das nur nebenbei. Und dann habe ich gedacht, warum habe ich ihn angetroffen? Warum habe ich diesen jungen Mensch angetroffen? Er war erst seit 1. Januar dabei und jetzt, es war, ich meine Anfang Juni, geht er wieder. Hat eigentlich irgendwie mehr Probleme gemacht, als gute Arbeit für die Firma geleistet. Und dann hat Gott einfach Gnade geschenkt. Ich habe ihm angefangen, einfach zu zeugen. Und dann sage ich am Ende des Gesprächs, kann ich für Sie beten? Und ich habe einfach für ihn gebetet. Und Gott hat mir einfach eine Ruhe geschenkt. Ich saß in einem Sozialraum, in einem Nebenpersonalraum, wo jeden Moment irgendjemand reinkommen könnte. Und ich habe einfach einen tiefen Frieden gehabt. Es kam auch niemand rein, wir waren ungestört. Und ich hatte ihm versprochen, das habe ich letzte Woche erfüllt, habe ihm noch ein neues Testament gebracht. Ich hatte ihn auch für den Mittwoch eingeladen, aber er ist in Urlaub gefahren. Einfach nur als kleines Zeugnis. Es sind auch oft Glaubensschritte. So wenn du auch erfüllt bist mit Gottes Kraft und sagst, ich möchte Gott mehr erleben. Es sind Glaubensschritte. Ich möchte auch da euch Mut machen. Wisst ihr, Paulus hat nicht die Taufe im Heiligen Geist erlebt und ist rausgegangen und durch seinen Dienst sind Wunder und Zeichen geschehen. Aber eins hat er getan. Er ist rausgegangen, hat Jesus Christus bezeugt. So lesen wir es in Apostelgeschichte 9. Und später, und ich meine, es sind Jahre vergangen, als er zu diesem Missionsdienst berufen wurde und in einer besonderen Fülle des Heiligen Geistes mit besonderen Gaben ausgerüstet gegangen ist. Wieder eigentlich ein Bild, wo wir sehen, es kommt nicht darauf an, auf diese sichtbaren, in Anführungsstriche, Gaben, sondern dass wir von Gott die Kraft haben, ihn zu bezeugen. Erkenne diese Notwendigkeit, erkenne, dass du vielleicht auch eher dazu sonst geneigt bist, ohne die Kraft des Heiligen Geistes dich zu fürchten, aufzugeben oder es aus eigener Ehrsucht zu suchen. Bring dich dem Herrn da und sag, Herr, ich will es nur für dich, nur für deine Ehre tun. Und Gott wird es segnen. Was ist auch wichtig? Ich habe gesagt, Buße, Gehorsam, Leben mit Gott. Der dritte Punkt, Erkenntnis der persönlichen Notwendigkeit. Ich habe hingeschrieben, Gegenteil von Selbstzufriedenheit. Ganz wichtig. Wir können ja sagen, naja, ich bin doch ein Zeuge. Das ist ja richtig. Ich kann doch Menschen von Jesus erzählen. Strecke dich aus nach Vollmacht. Vollmacht des Heiligen Geistes und der Dienst wird vollmächtiger, gesegneter, stärker, ein größeres Licht für diese Welt sein. Was ist auch wichtig? Gebet und Glaube an Gottes Wort. Wir sehen, wie Paulus getroffen wird von Gott, von Jesus Christus, überführt wird, zur Buße geleitet wird. Er erkennt es total verkehrt und dann fastet und betet er sogar 3 Tage. Wir lesen, wie die Jünger gebetet haben, 10 Tage. Wir lesen von anderen Menschen, die im Gebet einfach Gott gesucht haben. Und das ist wichtig, dass wir nicht so auf einmal sagen, Herr, ich hätte auch gern die Taufe im Heiligen Geist. Aber es ist nicht dieses Ausstrecken nach Gott im Glauben und im Gebet. So nehmt das einfach mit. Und ihr könnt dieses Gebet des Glaubens heute sprechen. Ihr könnt euch Gott heute hingeben. Es ist heute der Tag des Heils. Und wisst ihr, wenn ihr Gott euch hingebt, ist es auch ein Tag des Heils, weil Gott durch euch viel mehr wirken wird, viel mehr segnen wird, viel mehr in eurer Gemeinde, in eurer Jugend verändern wird, zum Positiven, zum Göttlichen, zum Gesegneten, zum Geheiligten. Und glaube Gottes Wort. Wenn euch irgendwas heute hängen bleibt, dann nehmt dieses mit. Es ist eine Verheißung für euch. Und nochmal, für euch als Jugend. Schaut nicht nach rechts und links. Schaut nicht auf jemand, wo ihr denkt, Mensch, ja, der sagt ja auch, der hat sich vor 30 Jahren Gott geweiht. Und irgendwie sieht man, lass es. Lasst uns aufblicken, sagt Hebräer 12. Lasst uns, da wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasst uns ablegen die Sünde, die uns anklebt und träge macht. Er sagt es hier auch zu Menschen, die Gott dienen. Lasst uns ablegen die Sünde, die uns anklebt und träge macht und lasst uns aufsehen auf Jesus Christus. Und was sagt die Schrift von Jesus Christus? Johannes zeugt und sagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es ist ein Geschenk, eine gewaltige Verheißung. Es gehört zu den allergrößten und teuersten Verheißungen, wie es im 1. Petrusbrief heißt. Glaube und Gebet. Gebet und Glaube an Gottes Wort. Es ist für dich, es ist nicht für einen. Es ist gut, dass diese Tage vorbei sind. Es ist gut, dass Gott dich mit Situationen konfrontieren wird, wo du nicht sagen kannst, Helmut oder Benny oder Bruder Walfred, komm bitte und bete, da ist jemand, der ist krank. Es ist gut, dass diese Tage vorbei sind. Aber strecke dich danach aus und Gott wird dich gebrauchen. Und Gott wird es segnen, weil er es möchte. Jesus lehrt uns zu bitten für Arbeiter in der Ernte. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, seht in das Erntefeld. Es ist weiß zur Ernte. Ich denke, Johannes 4 steht es. Das Erntefeld ist weiß. Und deswegen dürft ihr Arbeiter sein in Gottes Reich. Wie und wann? Das dürft ihr Gott anvertrauen. Er, der Sender, möchte noch ein Bild gebrauchen. Die Zeit läuft davon. Aber ich denke, dass ich in 15 Minuten durch bin. Schaut mal. Möchte wieder mit einem ganz einfachen plastischen Bild zu euch sprechen. Stellt euch vor, jemand wird deutscher Staatsangehörig, entweder schon von Geburt an oder auf eine andere Art und Weise. Und dieser Mensch wächst heran und kriegt so richtig Lust, in die Bundeswehr zu gehen. Nehmen wir irgendein Land, in die Bundeswehr zu gehen. Gott sei Dank leben wir nicht zur Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkriegs. Aber es gibt Länder, da ist Krieg. Und da geben Menschen an der Front, setzen ihr Leben ein. Und ich sage, in der Regel sind das ausgebildete Soldaten. Wir haben inzwischen auch in Deutschland keine Wehrpflicht mehr. Das heißt, das sind Menschen, denen stellt ein Staat eine Ausbildung zur Verfügung und stellt ihnen die notwendige Kampfmittel zur Verfügung. Und wisst ihr, das Wort sagt, euer Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Und wir wissen, in der heutigen Zeit, wir sind umgeben von finsteren Mächten. Wir sind umgeben von Menschen, die sich durch teuflische Musik besessen werden. Wir erleben um uns Menschen, die sind falschen Religionen hingegeben. Wir haben so einen Fall im Moment in der Gemeinde, wo jemand schon von einiger Zeit sich durch Heilpraktiker oder Zauberer sich hingegeben hat und der Teufel, der den Platz, das Herz gefüllt hat, das Leben gefüllt hat, schrecklich. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und ich sage, aufgrund des Wortes Gottes, diesen dämonischen Mächten, können wir nur widerstehen und Sieg haben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum sind die Dämonen vor Jesus Christus geflohen? Weil Jesus erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Warum konnte Paulus zu dieser Magd sagen, ich gebiete dir, dass du ausfahrest? Warum? Weil ein Mann war voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und wisst ihr, heute braucht es Menschen, junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die voll Glaubens und Heiligen Geistes sind, die Vollmacht haben. Wie wird sie uns zuteil? Durch die Taufe des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, Gott hat ein ewiges Reich und wir eifern nicht um unseren Namen, nicht um unsere Ehre, sondern um Gottes Ehre. Und Jesus sagte, es ist vollbracht. Jesus sagte zu den Jüngern, geht und macht zu Jüngern Völker. Und Gott möchte, dass wir keine Angst haben. Wisst ihr, ich hatte auch gestern ein Gespräch und ich bin dankbar für diesen Hinweis, sagte mir ein Bruder, wir müssen auch vorsichtig sein, wenn wir so eine Gruppe von Schwarzen in unser Gemeindehaus lassen. Und das ist richtig. Das sind Menschen, die einfach dem Teufel dienen. Die viele von ihnen haben jetzt, als Ramadan war, das knallhart durchgezogen. Die stehen zu ihrer Religion. Aber Gottes Geist und Gottes Kraft will uns befähigen, zu diesen Menschen zu kommen und zu ihnen zu gehen und sagen, im Vertrauen auf Gott, der in mir ist, ist stärker als der in dir ist. Der in mir ist, ist größer, ist stärker. Wie? Durch den Heiligen Geist können wir das erleben. Und damit komme ich zum vorletzten Punkt. Wisst ihr, der Heilige Geist wird uns nicht gegeben in seiner Fülle, in seiner Kraft, zu einem Selbstzweck, dass wir uns ins Wohnzimmer hinsetzen und uns daran erfreuen, dass wir ein bequemes Leben führen. Nochmal ein Bild, dass wir sagen, ja, ich nehme die ganze Waffenrüstung, die mir ein Staat zur Verfügung steht, aber ich setze mich wieder zu Hause hin, gehe mal ab und zu mal aus Spaß zum Schießen in den Wald, schieße mal eine Taube. Dafür wird die Bundeswehr dir nicht ein G36 geben, auch wenn es ein schlechtes Gewehr ist, laut Medien. Ja, dafür wirst du das nicht bekommen. Versteht ihr? Gottes Geist ist eine Kraft, ist eine Waffe, um die Bollwerke des Satans zu zerstören. Und deswegen brauchen wir diese Bereitschaft zum Dienst. Deswegen nicht, dass wir denken, das ist so ein geknechtetes Dasein und ich darf nichts mehr. Es heißt auch, ein Knecht des Herrn ist ein Freigelassener des Herrn. Es ist nicht so, dass Gott zu uns er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern einen Geist der Kindschaft. Wir wollen doch Gottes Ehre erheben. Ihr habt es doch gesungen, das ist unsere Botschaft. Das ist, was uns hält. Das ist, was uns Kraft gibt, wenn uns manches quält. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt und er ist gegangen und hat gesagt, er gibt uns den Tröster, den Heiligen Geist, den Beistand, den Mutmacher, dass wir in dieser Welt ein Zeugnis sind, dass wir nicht jämmerlich dastehen, sondern dass die Welt durch dein Leben, ich meine dich, durch dein Leben sich verherrlicht. So wie Johannes der Täufer, der gefüllt war mit Gottes Geist und das heißt von ihm, Jesus zeugt von ihm und sagt, er war ein brennend und scheinend Licht. Was für ein Zeugnis, ein Satz, der so viel Kraft hat. Möchtest du, dass das auch dein Zeugnis ist? Dann strecke dich aus und Gott wird dein Leben befreien von Ichsucht, von Selbstgerechtigkeit, von Selbstzufriedenheit und wird dein Leben auf einen Leuchter stellen und dich zum Segen machen. Es ist wichtig. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir haben das vor 3 Jahren mal bei einer Stunde in den Jugendbibeltagen behandelt. Jesus trug sein Kreuz auf Golgatha. Und dort wurde er an diesem Kreuz gekreuzigt. Er starb. Und durch seinen Tod wurden Tote lebendig. Versteht ihr? Wenn wir Jesus nachfolgen und uns selbst sterben, dann wird Gott unser Leben gebrauchen, dass andere geistlich tote Menschen auferweckt werden zum Leben. Ich möchte euch Mut machen mit dem letzten Punkt. Es gibt auch andere Punkte vielleicht, die diese Bedingungen nochmal aus einer anderen Perspektive darlegen. Aber ich möchte euch das einfach sagen, nehmt es einfach mit. Und zu eurem persönlichen Wandel mit Gott möchte ich euch auch mitgeben. Das ist ein Vers, ich dachte ursprünglich vielleicht auch die ganze Predigt darüber zu machen, aber ich denke, dass es gut ist, dass der Herr es anders geführt hat. Es gibt an verschiedenen Stellen der Bibel mindestens 3, 4, ich denke sogar mindestens 5 Stellen, vielleicht noch mehr, die ganz klar sagen, zum Beispiel, ihr, die den Herrn liebt, hasset das Böse. Römer 12 heißt es, die brüderliche Liebe sei nicht falsch, hasset das Böse, hanget dem Guten an. Von Jesus heißt es in Hebräer 1, ein Zitat, ich meine aus Psalm 45, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Deshalb hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit dem Öl der Freuden mehr als deine Gefährten. Es ist ganz wichtig, dass wir in der heutigen Zeit, ohne jetzt uns noch mal eine Woche hier zu bleiben und uns über jedes Detail zu unterhalten, dass wir im Gebet einfach zu Gott kommen und sagen, Herr, öffne mir die Schrift. Dass wir sagen, Herr, was gefällt dir nicht? Das ist ganz wichtig, dass wir beten, Herr, gib uns die Gabe der Unterscheidung, dass wir für unser persönliches Leben in erster Linie erkennen, was gefällt dir nicht. Ich höre immer wieder auch so einen Satz, naja, in der Gemeinde gibt es noch einige oder einiges, was dem Herrn nicht gefällt. Geh in dein Leben, werde ein Vorbild, nimm das Wort mit, werde ein Vorbild. Gott sagt, es soll ausgegossen, mein Geist soll ausgegossen werden über Söhne und Töchter. Heißt nicht über Väter und Mütter. Denke nicht über die Schwächen vielleicht deines Vaters oder deiner Mutter oder deines Jugendleiters nach. Suche Gott. Er will dich gebrauchen. Er will dich zu einem Leuchter machen. Und ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich sage euch wirklich, es brennt mir vom Herzen. Andererseits habe ich Angst, auch Dinge zu sagen, weil ich nicht die Gewissen verwirren möchte. Aber ich möchte, dass ihr das zu einem ganz persönlichen, ernsten Anliegen im Kämmerlein macht. Herr Jesus, prüfe mich. Hasse ich das Böse? Man sagt, es gab einen Mensch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Moody hat bei ihm gelernt, die Sünde zu hassen und Verlorene zu lieben. So meine ich. Auf jeden Fall dieser Punkt, die Sünde zu hassen. Man sieht, er hat so viel für Gott getan. Er hat so gewaltig für Gott gewirkt. Was war in ihm? Ein Hass gegen die Sünde. Und dieser Vers auch aus Hebräer 1 auf Jesus bezogen. Deshalb hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freuden mehr als deine Gefährten. Und da lösen sich viele Fragen für uns auf, wenn wir einfach erkennen, steckt hinter etwas eine böse Macht, eine böse Kraft, dann weichen wir diesem. Und wir hassen das Böse. Es heißt zum Beispiel, habt nichts zu tun mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Und das heißt, strafet sie vielmehr in einer anderen Übersetzung. Unser Wandel soll unseren Mitmenschen zeigen, ich mache das nicht, was du machst. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir ein Licht für diese Welt sind. Und die Welt soll erkennen, in unserer heutigen Zeit gibt es so eine Vermischung. Jeder hat so seine Religion, jeder hat so seinen Gott, jeder hat so seinen Glauben. Und das ist eine der Nöte in unserer Zeit, dass das in die Gemeinde eindringt. Und dass Menschen sagen, und da sind wir als junge Menschen davor nicht geschützt, dass wir sagen, ach ja, die Alten, die leben halt zu einer anderen Zeit. Ich habe ja studiert. Nehmt das einfach ernst. Das Wort sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Wir müssen jetzt nicht jede Ermahnung für Bares nehmen. Aber was wir machen müssen, wenn wir ermahnt werden, ins Gebet gehen, sagen, Herr, was willst du? Und dann wird es Dinge geben, wo wir einfach wissen, okay, das dürfen wir jetzt ablegen. Nicht alles prüfen, das Gute mitnehmen. Aber nehmt das mit. Dir, die ihr den Herrn liebt, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Betet dafür, dass ihr das Böse hasst in eurem eigenen Leben. Und wenn ihr das tut, dann wird Gott seinen Geist senden und dann werden die anderen, die du bisher vielleicht ermahnt, gestraft, zurechtgewiesen, getadelt, gerichtet hast, sie werden auf dein Leben schauen und sie werden sagen, hör mal zu, irgendwie hast du dich verändert. Oder er wird zu dir kommen und sagen, kannst du mit mir beten? Ich komme von der Pornografie nicht frei. Oder er wird zu dir kommen und sagen, kannst du mit mir beten? Ich komme irgendwie nicht zurecht. Versteht ihr? Das ist eine andere Geisteshaltung als dieses menschliche, fleischliche, dieses Selbsterhebende. Das ist das, was Jesus gemacht hat, das, was Paulus gemacht hat, dass er gesagt hat, ich habe euch Tag und Nacht mit Tränen ermahnt. Er hätte ihnen einfach eine Predigt halten können und sagen können, es gibt noch andere Menschen, die das Evangelium hören müssen, ich gehe jetzt weiter. Und ich komme nach einem Monat wieder, wenn es Gott schenkt, und dann muss das bei euch ausgeräumt, und wenn nicht, dann lese ich euch nochmal die Predigt vor. Versteht ihr? Gott möchte aber dich gebrauchen, ein Vater zu sein. Ja? Das heißt, ihr Jünglinge, ihr seid stark. Jesus sagt, Hiob sagt, ich bin von jung auf gewesen wie ein Vater. Wieder so ein wunderbares Bild. Du musst nicht warten, bis du 85 bist, wenn Gott dir so viel Leben schenkt, oder bis du 60 bist, oder bis du 40 bist. Gott möchte dich als junger Mensch, als junges Mädchen, als jungen Mann gebrauchen, um ein Vater in Christus zu werden, zu seiner Ehre. Ich möchte zum Schluss kommen. Was werden die Folgen sein, wenn du das erlebst, wenn du erfüllt wirst mit Heiligem Geist? Du wirst Kraft haben, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, um Jesus Christus zu bezeugen. Dein Leben wird in irgendeiner Form, wie es dem Heiligen Geist gefällt, ein Zeugnis sein. Ob du für einen Menschen betest, ob du einen Menschen in die Gemeinde bringst und jemand anders wird gebraucht, Entschuldigung, dass er sich bekehrt. Du wirst auf jeden Fall ein Zeuge Jesus sein. Wir dürfen darauf vertrauen. Gott wird dir Glauben schenken. Du wirst merken, es gibt Dinge, die sind dir unmöglich, aber Gott wird dir Glauben schenken. Gott wird Glauben wecken. Das war das, was ja bei den Jüngern vor Pfingsten so tief drin gesessen ist. Eugen hat das uns schön aufgezeigt gestern. Immer wieder dieser Unglaube, immer wieder diese Zweifel. Glaube ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die nochmal stärker und wirksamer, schöner, mehr zu Gottes Ehre einfach in dir wachsen wird, wenn du voll Geistes bist. Du wirst Weisheit bekommen. Wieder so ein klares Bild. Ich möchte das loswerden oder zu Gottes Ehre sagen, vielleicht auch als kleinen Hinweis. Es heißt in Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit, gute Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Was ist diese Weisheit? Das ist die Weisheit. Das heißt auch in Jesaja 2, meine ich, der Geist der Weisheit. Das ist der Heilige Geist, der gegeben wird. Weisheit von Gott. Auf einmal haben wir Weisheit so zu ermahnen, dass es hilft. Auf einmal haben wir Weisheit von Gott, nicht nur den anderen zu sagen, sondern wir können auch annehmen. Menschen, die nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, lassen sich nicht sagen, weil die Weisheit von oben lässt sich sagen. Menschen, die nicht voll Geistes sind, die sind oft immer wieder nicht barmherzig. Die werden schnell richterlich. Die geben oft einen Menschen, der nicht so ist, wie wir ihn gern hätten oder auch wissen sogar, dass er nicht so ist, wie Gott ihn haben will, geben ihn schnell auf. Menschen voll Geistes sind unparteiisch, ergreifen nicht Partei, sind wachsam und hüten sich vor Heuchelei. Gott wird Weisheit geben. Gott wird ein reines Herz geben. Und was ist ein reines Herz? Jemand sagte, man hat ein reines Herz so lang, wie wenn man ein gut funktionierendes, normales Auge hat. Man merkt, da will irgendwas reinkommen, da ist irgendwas reingekommen. Man lässt dem Auge keine Ruhe, bis es draußen ist. Und so können wir in Gedanken zum Beispiel in unserem Herzen einen Kampf haben mit der Sünde. Aber Gottes Wort sagt, der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Argen. Gottes Wort sagt, der Herr weiß, die Gottseligen zu bewahren oder herauszuretten aus der Versuchung. Und so dürfen wir im Kampf gegen die Sünde Sieg haben. Und wenn es manchmal so scheint, dass der Teufel uns überwältigt, wir kämpfen gegen die Sünde und wir sagen, es steht geschrieben und der Teufel weicht. Das ist Gottes Kraft, Gottes Geist, die uns bewirkt. Gott gibt uns Mut, Mut, Jesus zu bezeugen. Gott gibt uns Mut, vielleicht nach einer scheinbaren Niederlage oder wenn uns irgendwas nicht gut gelungen ist, wieder aufzustehen. Paulus hätte sagen können, jetzt haben sie mich gesteinigt, vielleicht bin ich doch nicht gesandt. Nein, er steht auf und geht weiter. Und so kann es sein, dass du scheiterst mit deinem ersten Zeugnis oder mit der ersten Jugendstunde, die du hältst, oder mit dem ersten Versuch für einen Menschen auf der Straße zu beten, was auch immer. Nimm es nicht als Zwang, sondern als Hinweise einfach mit, als Impulse. Aber mach es wieder. Die Gotteskraft, das las ich heute vorbereitet in einem Buch, und das fand ich so schön. Der Heilige Geist offenbart sich im Dienst. Und nochmal, Paulus, er hat so ein Wachstum erlebt, wie Gott ihn mehr und mehr gebraucht hat. Er hatte eine Zeit, da war er wahrscheinlich im Verborgenen. Wir wissen nicht, wie lange er in Tarsus war, aber ich meine, gehört zu haben, dass es einige Jahre waren. Und wir wissen nicht, dass er dort sich die ganze Stadt bekehrt hat. Aber vielleicht hat er dort einen Menschen gewonnen, vielleicht sein Elternhaus, wir wissen es nicht. Aber er hat mit Gott gelebt, nah gelebt und später konnte Gott ihn gebrauchen. Er hatte ein reines Herz und möchte noch einen letzten Punkt sagen. Ich hatte es angekündigt, dass ich das sage. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, Kraft, und wir sprechen von der Kraft des Heiligen Geistes, uns zu beugen. Uns zu beugen unter Gottes Wort, uns zu beugen vor den Brüdern. Der Heilige Geist gibt uns Gnade, niedrig zu sein. Gott gibt uns durch seinen Geist Kraft, abzunehmen. So wie Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er hätte eigentlich sagen können, jetzt bin ich auf der Höhe, jetzt haben sich viele durch meinen Dienst bekehrt. Er konnte Jesus mehr verherrlichen und niedriger sein in seinen Augen als vielleicht am Anfang seines Dienstes. Das ist ganz wichtig. Das sind Nöte in der heutigen Zeit, wenn wir denken, wenn Menschen denken, sie wissen etwas. Und deswegen, wenn Gottes Geist uns erfüllt und Gottes Geist uns leitet und treibt, dann werden wir durch Gottes Geist auch Kraft haben, uns zu beugen und Ja zu sagen, auch mal still zu sein. Ein Bruder erzählte mir mal, er sagte, ich hatte so eine aufbrausende Art. Und er sagt, eines der Zeugnisse, wo er wusste, der Geist Gottes wohnt in seiner Fülle in ihm, ich sage es jetzt mit anderen Worten, aber sinngemäß war es so, er sagte, er konnte auf einmal merken, er konnte einfach ruhig sein. Mit anderen Worten, er konnte sich sagen lassen. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die sich beugen, die zu ihm kommen, die ihren Durst erkennen, die ihren Durst vor ihn bringen, die niedrig sind. Das heißt ganz klar in Gottes Wort, Gott widersteht den Hochfertigen, den Demütigen gibt er Gnade. Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagenes Gemüt, ein zerbrochenes Herz haben. Ich sage es mit meinen Worten, Jesaja 57, Vers 15. Und solange wir von etwas von uns denken und halten, dann kann Gottes Kraft sich nicht in uns offenbaren. Wenn wir aber niedrig werden und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, mit seiner Gnade niedrig bleiben, dann wird Gott uns gebrauchen und wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit uns führen. Und möge Gott es schenken. Es ist der letzte Tag, es ist die letzte Stunde. Wir werden jetzt nach einer Pause noch eine Abschlussandacht haben. Aber ich wünsche, dass Gott uns jetzt, wir haben bis zum Mittagessen noch eine Stunde Zeit, was jetzt nicht heißt, dass wir sie dafür verwenden. Ich habe es ja gerade gesagt, dass wir noch eine Andacht haben werden. Aber ich wünsche, dass wir jetzt einfach aufstehen und dass wir still werden vor Gott und dass wir diese Frage von heute Morgen ganz persönlich vor Gott bringen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich sage es mit diesen Worten. Was ist es, das du von mir forderst? Und wenn wir das sagen, das ist etwas Wunderbares. Das heißt, rufe mich an, so will ich dir antworten. Ich will dir anzeigen große und gewaltige Dinge, von denen du nicht weißt. Und ich sage es im Glauben, Gott kann heute dich rufen zu einem Dienst. Gott kann heute die Fülle des Heiligen Geistes in dein Leben schenken. Gott kann dir heute ein zerbrochenes Herz schenken, dass du Jesus Christus in dein Leben aufnehmen kannst. Gott will heute und jetzt wirken. Gott will es tun. Gott will dich gebrauchen. Gott will dich ermutigt, gesegnet, gestärkt nach Hause gehen lassen, dass du in der Fülle im Glauben gehst und Gott durch seinen Geist, durch seine Kraft dich in diesen Tagen verändert haben kann und dein Leben gesegneter, schöner, herrlicher, leuchtender wird für Jesus Christus. Möge Gott es geben, dass meine schwachen Worte Gott gebrauchen kann, der Heilige Geist gebrauchen kann, dass du ein Segen, ein Licht für diese Welt bist. Betet auch für mich, betet auch hier für uns als Brüder, dass Gott uns Weisheit gibt. Wir stehen genauso wie ihr mitten im Leben. Wir erleben genauso Anfechtungen. Wir erleben genauso Glaubensproben. Wir stehen genauso manchmal unsicher da und fragen, was ist zu tun. Aber wir verlassen uns auf Gott und wollen auch euren Gebeten anbefehlen, weil auch für jeden Dienst, ob sichtbar oder unsichtbar, wir brauchen einander. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist ein Tempel, wo ein Stein den anderen zusammenhält. Und möge Gott euch segnen, möge Gott euch stärken, möge Gott euch viel Kraft und Mut schenken. Habt keine Angst. Das heißt in Josua, zu Josua, sei getrost und unverzagt, sei mutig. Und ein junger Bruder, der sich vor ein paar Jahren hier bekehrt hat, Gott gebraucht ihn immer wieder und so gut wie jedes Mal, wenn er mir schreibt oder eine Voice-Message hinterlässt oder wir uns persönlich sehen, er ermutigt einfach. Und das tut so gut, das tut so gut, das ist etwas Wunderbares. So lasst uns jetzt aufstehen und Gott einfach nochmal um seine Gegenwart und Leitung im Gebet bitten.